Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Osterfeiertage sind vorbei und damit einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Die Ostereiersuche in Jeddah war erfolgreich, zumindest für einige Fahrer. Andere, ja, die haben keine Ostereier aus dem Netz gesammelt, dafür ein bisschen Kohle vielleicht, denn die werden auf einiges rumknabbern müssen, bevor es dann in 2 Wochen in Miami weitergeht. Aber wir sprechen über das und noch viel mehr heute hier in dieser Ausgabe. Und wir, das sind wie immer die zarteste Versuchung, seit es Co-Moderatoren gibt, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet.
Und ich, Kevin Scheuren. Ich hatte einen Milka Osterhasen heute bei Mama. Und dann dachte ich mir, dann musste ich das auch nutzen, ne, wenn ich den schon mir einverleibt habe. Ja, einverleibt hat sich auch Oscar Piastri, seinen 5. Sieg in seiner Formel-1-Karriere an diesem Wochenende und hat damit zum ersten Mal die Spitze in der Formel-1-Weltmeisterschaft erklommen. Und das ist ein Ding, muss man sagen. Nach 5 Rennen haben wir jetzt also zum ersten Mal die Situation, dass bei McLaren der in Anführungsstrichen zweite Fahrer, zumindest war das für viele von außen Betrachtende immer der Fall, dass Piastri hinter Norris ein bisschen im Schatten steht, jetzt den, der ganz vorne ist. Und wir stellen uns heute natürlich die große Frage, gibt der diese Führung überhaupt nochmal ab, Dennis? Weil eins muss man sagen, auch an diesem Wochenende wieder, es hat zwar nicht für die Pole Position gereicht für Oscar Piastri, aber am Ende für den Sieg, weil er den Start gegen Max Verstappen gewonnen hat. Über den Sinn und Unsinn der Strafe für Max Verstappen können wir gleich noch sprechen, wenn wir über die Niederländer reden. Aber danach hat er es erneut sehr cool ins Ziel gebracht, hat seine Aufgabe gemacht, wie er sie machen muss. Und auch mit dem Undercut hat McLaren im Strategie-Battle mit Red Bull alles richtig gemacht. Also viel besser hätte es für Piastri gar nicht laufen können, ne?
Nein, also auch um auf deine Frage dann zu kommen. Ich glaube, wenn wir jetzt den aktuellen Stand nehmen nach Jeddah und so, wie er sich in den letzten Wochen verhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit für aus meiner Sicht der Dinge wirklich sehr groß, dass er das nicht mehr abgibt. Oscar Piastri hat, wie ich finde, alles das gezeigt in Saudi-Arabien, was er zeigen muss, um Weltmeister zu werden. Er hat das, was sein Teamkollege Lando Norris im letzten Jahr nie hinbekommen hat. Er hat Max Verstappen auf der Strecke die Stirn geboten. Du sagst es, wir werden gleich über Sinn und Unsinn dieser Strafe sprechen, aber festzuhalten bleibt, er hat Max Verstappen im Endeffekt mit seinen eigenen Waffen geschlagen, hatte diese Kaltschnäuzigkeit, hat den Start gewonnen. Und all das wirkte sehr souverän, sehr abgekocht, sehr abgebrüht. Und das finde ich für einen Mann in seinem Alter und auch mit seiner wesentlich weniger Erfahrung als eben die Konkurrenten Verstappen und Lando Norris aller Ehren wert. Und von daher würde ich, auch wenn es natürlich immer von Woche zu Woche sich wieder komplett verschieben kann, und ich habe da auch voll verstanden, warum sehr viele vielleicht auch so ein bisschen angezahnt waren von der letzten Ausgabe, wo wir Lando Norris auch als Verlierer hingestellt haben und darüber gesprochen haben, was es für Probleme gibt. Aber Stand jetzt mit der Leistung am letzten Wochenende, Oscar Piastri im Konzert der ganz, ganz Großen, auf jeden Fall richtig mit dabei, und ich glaube, der hat einen ganz, ganz dicken Kontrabass, auf dem der momentan spielt.
Leider eine schlechte Nachricht für alle Lando Norris-Fans, auch heute gilt er als Verlierer bei uns. Es tut mir ja auch im Herzen weh, dass ich das so machen muss, denn eigentlich wünsche ich mir ja, dass Lando Norris Weltmeister wird, aber irgendwie glaube ich nicht dran, muss ich auch nach diesem Wochenende sagen, Dennis, weil auch wenn man, und wir kommen später noch darauf, wie Lando Norris so reagiert hat nach seinem, ja, Malheur in der Qualifikation, war die Pressekonferenz nach dem Rennen super interessant von Oscar Piastri, wo ja darauf angesprochen wurde, dass Lando Norris ja gesagt hat, dass der McLaren nicht das stärkste Paket ist, nicht das schnellste Auto ist und Verstappen und Red Bull ja schneller seien und was er denn dazu denkt. Und der sagte da relativ suffisant, so nach ein bisschen Überlegen, so, nö, sehe ich eigentlich nicht so. Also, ich finde auch, an diesem Wochenende, ich will auch nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen bei McLaren, weil dafür ist es wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen zu früh und wir müssen zumindest mal noch so die ersten Rennen der Europasaison abwarten, in welche Richtung das wirklich geht dort. In der Art und Weise, wie die beiden Fahrer, das Team, sich selber stark, schwach oder auch im Sinne der Konkurrenz positionieren, finde ich schon interessant, dass Piastri dann einen ganz, ganz anderen Weg verfolgt als Lando Norris. Ist das deiner Meinung nach einfach nur Zeichen seines Selbstvertrauens jetzt gerade, weil es einfach so gut läuft? Oder glaubst du, das ist auch was, was ihm Mark Webber vielleicht mitgegeben hat? Wir sprechen ja immer auch so ein bisschen über seine Rolle in der charakterlichen Entwicklung, was die mentale Stärke von Piastri angeht. Was er ihm aus seiner Vergangenheit bei Red Bull Racing mit Sebastian Vettel auch mitgeben konnte?
Ich glaube tatsächlich, dass es beides ist. Also er hat einmal momentan, und das vollkommen zu Recht, ein absolut Wahnsinns Selbstbewusstsein, was er ausstrahlt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass er das natürlich nicht ganz ohne Kalkül macht. Er weiß ganz genau, er kann auf der einen Seite McLaren ein bisschen in sein, wenn wir jetzt beim Ostern bleiben, in sein Nest holen. Auf der anderen Seite kann er Lando Norris ja auch ein bisschen blöd dastehen lassen, weil wenn Lando Norris sagt, das ist nicht das beste Auto, der Red Bull ist besser, und sein Teamkollege, der auch liefert, der die Ergebnisse, die es momentan braucht, dann einfährt, der sagt, nein, wir sind das beste Auto, wir haben die beste Pace. Ja, dann zählt er ja auch so ein bisschen Lando Norris an. Und ich glaube, da beginnt schon auch so ein bisschen diese strategische Kriegsführung im McLaren-Lager, dass Oscar Piastri da versucht, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Lando Norris da ein bisschen auszuboten. Und damit gibt Lando Norris ihm im Endeffekt Stallvorlagen, weil wir sehen, die McLaren sind die Wagen, die vorne wegfahren, die in den Longruns, auch im freien Training am Wochenende, die wesentlich bessere Pace haben. Ja, Max Verstappen kann in der Qualifikation auf eine Runde sensationelle Zeiten fahren. Das ist aber auch viel, viel Max Verstappen. Und ja, der Red Bull ist sicher nicht die Gurke, wie sie zeitweilig aussah. Aber der McLaren scheint eben dieses Gesamtpaket zu sein, was auf den Strecken generell am meisten funktioniert. Und ich glaube, da tut er sich selber einen sehr großen Gefallen mit, indem er das auch nochmal hervorhebt, weil er damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Demütigen würde ich es jetzt nicht nennen, aber er gibt Lando Norris einen kleinen Seitenhieb mit, zeigt so ein bisschen, hier, ich könnte der sein, auf dessen Schultern McLaren zu neuem Glanz kommt. Und auf der anderen Seite, ja, strahlt er damit Selbstbewusstsein aus und zeigt auch, ich will das hier. Von daher, ich glaube, Oscar Piastri hat jetzt, und das möchte ich auch nochmal betonen, wir reden jetzt nach 5 Rennen über eine Momentaufnahme, aber er hat jetzt die Trümpfe wirklich in der Hand. Und ich traue ihm zu, eben auch mit Mark Webber im Hintergrund, der diese ganzen Geschichten schon hinter sich hat und da meistens oder fast immer als der Verlierer rausgegangen ist und daraus wahrscheinlich auch viel mitgenommen hat, hat er jetzt alle Trümpfe einfach in der Hand aktuell.
Also wenn ihr unseren Podcast, den gibt es ja immer mit ein paar Tagen Verzögerung, auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen, also sucht da gerne mal nach Starting Grid Podcast, den verlinke ich aber auch in der Episodenbeschreibung. Heute ist alles ein bisschen anders, ist ja Ostern, ich war bei meinen Eltern, bin es auch immer noch hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, deswegen gibt es zum Beispiel heute auch keine O-Töne, was wir in den letzten Wochen immer gemacht haben. Ich hoffe, ihr findet uns trotzdem gut, ja, also wenn das so ist, dann könnt ihr uns gerne eine positive Rezension bei Apple Podcasts dalassen, bewertet uns auch gerne bei Spotify, das würde uns sehr freuen, abonniert den Podcast aber vor allem und sagt den Leuten, dass es diesen Podcast gibt, jeden Montag neu, egal ob Regen oder Schnee, wir versuchen das immer möglich zu machen, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, mal mit O-Tönen, mal ohne O-Töne, einfach so, wie es uns dann auch gerade passt und ja, hoffen, dass ihr euch auch heute gut unterhalten fühlt und natürlich auch schöne Osterfeiertage mit euren Liebsten hattet und sie auch mit der Formel 1 verbracht habt. Und da die Entwicklung von Piastri bei McLaren auch weiter so interessiert verfolgt wie wir. Vielleicht noch eine Abschlussfrage zu Piastri jetzt nach den ersten 5 Rennen an dich, Dennis. Ich stelle mir immer die Frage, wie ist jetzt seine aktuelle Stellung im Team? Wo ist er jetzt in der internen Rangordnung? Ich finde, ganz, ganz klar war natürlich, dass man versucht hat, Lando Norris dauerhaft aufzubauen, eigentlich nach seinem Unfall in der Qualifikation. Aber gleichzeitig will man natürlich auch Piastri die Freude zuteil werden lassen, die er ja auch verdient mit seinen Leistungen. Es ist ein wichtiger Sieg gewesen für McLaren, ein wichtiger Sieg für Oscar Piastri. Ja, und die Frage jetzt vor dem Rennen in Miami und auch fortfolgende dann mit der Europasaison, kann es Piastri wirklich jetzt in Kürze schaffen, das Team komplett auf seine Seite zu bringen, weil er in einer so viel besseren Form zu sein scheint, wie es aktuell Lando Norris tut?
Ich glaube, die Möglichkeit besteht. Es wird alles stehen und fallen mit den nächsten Rennen. Er hat es in der Hand. Wenn er jetzt noch 2-3 Rennen vor Lando Norris beenden kann, dann wird McLaren irgendwann, gerade da wir im Hintergrund ja mit Max Verstappen und George Russell 2 haben, die zumindest immer hoch punkten oder fast immer hoch punkten, wird man sich vielleicht irgendwann entscheiden müssen. Die Situation kann kommen. Auf der anderen Seite, und das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr gesehen, das haben wir auch bis jetzt in diesem Jahr gesehen, dieses Momentum kann kann sich auch von einem Rennen auf das andere wieder drehen und Lando Norris könnte genauso schnell auch wieder an Bord kommen und könnte da Siege einfahren, aber die Möglichkeit besteht und ich glaube, McLaren wäre gut beraten, sobald oder beziehungsweise wenn es so bleibt wie jetzt und zwar relativ dicht noch, also McLaren fährt ja die Siege aktuell, auch wenn das Auto das Beste zu sein scheint, auch wenn gerade in den Trainings und in diesen Longrun-Analysen McLaren immer sehr gut dasteht, sie fahren die Siege jetzt aktuell nicht so haushoch ein, wie man es sich vielleicht vorher auch gedacht hat und die Gefahr besteht, dass Red Bull vielleicht noch was findet, auch dass Mercedes vielleicht noch was findet, denn wie gesagt, Russell und Verstappen, die stehen momentan nicht so weit dahinter und es wird der Punkt kommen, an dem man sich das bei McLaren überlegen muss und dann hätte jetzt, stand jetzt, Oscar Piastri natürlich die Karten in der Hand. Ich würde die Frage aber auch gern mal zurückgeben, Kevin, weil da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wie du das so in den kommenden Rennen siehst und einschätzt.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, und das haben wir letzte Woche hier auch in der Ausgabe durch die Frage von Miri so ein bisschen mit reinbekommen, dass man bei McLaren nach wie vor alles richtig macht, da jetzt keine klare Nummer 1 oder Nummer 2 zu benennen, weil sie einfach noch sehr nah beieinander sind. Ich glaube, 10 Punkte Abstand sind es jetzt zwischen den beiden. Also ja. Es ist noch lange nicht so weit, dass man sagen kann, okay, wir schießen uns jetzt voll auf Piastri oder voll auf Norris ein. Und man kann das auch weiter beobachten. Ich glaube aber, was passieren wird, ist, dass im Hintergrund natürlich die Mühlen mahlen werden bei McLaren, sprich die Weber-Mühle sozusagen, der ja alles daran tun wird, dass sein Schützling in eine bessere Position kommt und dann halt auch mal bevorzugt wird bei einer taktischen Entscheidung, bei einer Teamorder. Und ich glaube ein Stück weit auch, das ist man Oscar Piastri fast ein bisschen schuldig nach den ersten Saisonleistungen, die er gezeigt hat, dass es eben, sollte es in den nächsten Rennen zu einer solchen Entscheidung kommen müssen, man ihn auch mal was gibt. Denn es ist, finde ich, schon immer noch so, zumindest nach außen hin wirkt es manchmal so, dass das Team durchaus eher Richtung Lando Norris tendiert und Lando Norris auch durchaus von taktischen Entscheidungen profitiert. Piastri das ja auch immer wieder im Boxenfunk auch anmerkt, zumindest in die Diskussion gehen möchte, ob manche Entscheidungen vielleicht auch mal ihn ziehen zu lassen, um zu gucken, ob man einen Verstappen angreifen kann, sollte es soweit kommen, oder einen Russell oder wer auch immer dann mal führender ist oder sowas. Da glaube ich schon, dass sich das Piastri gerade verdient, auch da mal in die Position desjenigen zu kommen, der da bevorzugt wird. Aber das ist noch ein weiter Weg. Ne? Insgesamt, es sind noch super viele Rennen zu fahren in dieser Saison. Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, da einen klaren Favoriten zu haben auf die Weltmeisterschaft. Aber wir können festhalten, Oscar Piastri hat sich definitiv an diesem Wochenende in eine noch bessere Position gefahren. Und damit kommen wir zum zweiten Gewinner des Wochenendes, der auch irgendwo ein Stück weit ein Verlierer ist, aber den ich trotzdem hier, als wir so ein bisschen unsere Nominierung intern geteilt haben, zu Gewinnern und Verlierern, auf jeden Fall eher zu den Gewinnern zähle, weil es nicht wirklich abzusehen war, dass er erneut so stark sein würde, nämlich Max Verstappen. Wir wissen, dass einige von euch da draußen es nicht mehr hören können, die Lobhudelei für Max Verstappen, aber ich glaube, wir haben vor allem am Samstag das gesehen, was wir 2021 nicht sehen konnten, nämlich eine komplett formvollendete Runde für die Pole Position von Max Verstappen. Es war ein Hundertstel Abstand nur, aber ein wichtiges Hundertstel. Und es gab ja allerhand Grafiken in den sozialen Netzwerken, die gezeigt haben, wo er dieses Hundertstel rausgeholt hat, wo er noch die entscheidenden Zehntel rausgeholt hat, auch auf der Runde, seine Fahrweise, wie er eine Kurve angegangen ist, wie aggressiv, aber gleichzeitig kontrolliert er gefahren ist. So, und dann natürlich das Rennen, wo es eben auch die Schattenseite wieder gab. Ne? Der Start, den er verloren hat, dann die Strafe, die er bekommen hat. Wie gesagt, wir sprechen gleich noch, ob sie es hätte geben müssen oder nicht oder geben sollen oder nicht. Und auch die Reaktion nach dem Rennen vielleicht, die einigen auch bei uns in den diversen Gruppen, Starting with F1 Fans bei Facebook, da gibt es übrigens auch jedes Rennwochenende einen sensationellen Live-Chat. Also da könnt ihr im Facebook Messenger mit vielen tollen Formel-1-Fans diskutieren. Dann haben wir Starting with Fans auf Telegram, wo ihr auch ganz viele wunderbare Community-Mitglieder antrefft und auf unserem Discord-Channel auch. Also die Starting Grid Community ist auf allen Plattformen, ja, also da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Aber einigen ist sauer aufgestoßen, dass Max Verstappen sehr kindisch reagiert hat danach, dass er schon während des Rennens das Ganze ein bisschen suffisant quittiert hat mit einem gepiepsten Simply Lovely und nach dem Rennen sich dann nicht so wirklich darauf eingelassen hat, den Fehler einzugestehen, den er vielleicht gemacht hat, sondern eher eine Art Generalkritik an der Gesellschaft und der FIA zu richten, dass man ja nichts mehr sagen darf, weil dann gibt es eine Strafe. Also super viele Themen rund um Max Verstappen an diesem Wochenende insgesamt, aber ob der Leistung, der Gesamtleistung an diesem Wochenende, die nicht absehbar war, die man bei Red Bull auch so nicht erahnt hat, glaube ich, weil es von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag immer sukzessive Steigerungen gab, dass er immer noch zu den Gewinnern zählt. Damit nach Oscar Piastri der zweite Gewinner für uns beim großen Preis von Saudi-Arabien ist.
Ganz genau, also Max Verstappen, ja, Licht und Schatten. Ich würde erstmal mit dem rein sportlichen anfangen, denn da hat er mich absolut überzeugt. Er hat in der Qualifikation wirklich eine Fabelrunde gefahren, eben diese 2021er-Runde dann endlich komplettiert, hat sich verdient auf die Pole gestellt, wahrscheinlich, und soweit würde ich mich auch entgegen Lando Norris seine Aussage stellen, nicht mit dem besten Auto im Feld, und hat auch im Rennen, ich glaube, alles rausgeholt. Es hat am Ende nicht gereicht, diese 5-Sekunden-Strafe wegen dem Startvorfall mit Oscar Piastri, die hat es ihm am Ende definitiv genommen. Was ich zu dem ganzen Vorfall und auch zu seiner Art und Weise sagen möchte, ich glaube, und das habe ich ja eingangs auch erwähnt, ich glaube, Max Verstappen hat jetzt erlebt, wie es ist, ein bisschen gegen sich selber zu fahren. Und zwar dieser Move von Oscar Piastri, das war 1:1 ein Max Verstappen-Move. Und ich würde mir wünschen, weil ich Max Verstappen für seine sportliche Leistung wirklich absolut schätze und ihm den größten Respekt, den ich habe, entgegenbringe als Rennfahrer, ich würde mir wünschen, dass er da dann wirklich ein wenig souveräner reagiert. Weil ich kann die Kritik verstehen. Ich weiß, Max Verstappen ist wie vorher Lewis Hamilton eine Person, an der sich viele aufreiben. Und da sehen viele nur schwarz und weiß. Das wird man auch nicht ändern können. Ich kriege es selber mit, wenn man Max Verstappen lobt, ist man sofort ein Max Verstappen-Fanboy. Wenn man ihn kritisiert, ist man ein Hater. Und es gibt
ist
nichts
krass, wie
dazwischen.
Schnell das geht, ne?
Ja, auch von einer Woche auf die andere quasi. Ja. Und daher bewusst, also sportlich, Max Verstappen für mich einer der größten der Formel-1-Geschichte. Einer, den ich wirklich absolut respektiere, den ich toll finde. Aber wenn er eben dann mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Und dafür möchte ich auch nochmal den virtuellen Hut abnehmen vor Oscar Piastri, weil er das eben mit einer Kaltschnäuzigkeit da gemacht hat in Kurve 1, die Lando Norris lange gesucht hat und auch bis jetzt vielleicht noch nicht gefunden hat, dann muss ich einfach souveräner reagieren. Dann muss ich sagen dazu, in der Vergangenheit, ich hätte es doch genauso gemacht. Und sind wir ehrlich, wenn wir jetzt Max Verstappen gegen Lando Norris als Beispiel gehabt hätten und Max Verstappen hätte dasselbe gemacht, was hätte Max Verstappen gefunkt? Mir gehörte die Kurve. Aber er ist
Österreich,
jetzt,
oder?
Österreich.
Hat er nicht Österreich Kurve 3 auch, sag
genau.
Ich mal, Norris jetzt nicht den ultimativen Platz
ja.
gelassen?
Selbst Austin war es, glaube ich. Da war es ja auch so eine ähnliche
Austin.
Situation.
Richtig.
Und dann muss ich aber, finde ich, auch die Souveränität haben, als Max Verstappen zu sagen, okay, jetzt hat er mich gehabt, jetzt hat er mich ausgetrickst, ich bin drauf reingefallen, ich habe es versucht, ich bin dran gescheitert. Und das hätte ich mir gewünscht. Seine Kritik an die FIA dann in der Pressekonferenz hinterher, die sehe ich noch mal ein bisschen anders. Ich kann verstehen, weil er, ich glaube, schon da auch so ein bisschen im Fokus dieser Geschichte ist, dass er sich da zurückhält und das kritisiert und auch da vielleicht zu steht zu seiner Meinung. Es ist aber natürlich schade, weil man schon gerne eine reflektierte und vielleicht auch mal eben diese Reaktion, wenn er aus dem Auto ausgestiegen ist, wenn alles so ein bisschen vorbei ist. Und dann hätte mich schon sehr interessiert, wie er das auch in einer ruhigen Sekunde mit ein bisschen weniger Adrenalin eingeordnet hätte, die ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist das, was Max Verstappen meiner Meinung nach noch davon trennt, wirklich der 100% sympathische Fahrer für mich zu sein, dem ich bedingungslos folgen würde, so wie Fernando Alonso als Beispiel, denn er ist zu 100% sympathisch.
Ja, und gibt auch immer Fehler zu. Und
gibt das immer Fehler wir, zu.
Das kennen wir ja. Lieben wir an ihm.
Genau, das ist es ja. Nein, aber ich kann die Kritik in der Richtung an Max Verstappen verstehen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin. Gerade du, der ja auch schon in Pressekonferenzen zu Gast war. Wie siehst du denn so diesen, in Anführungszeichen, Eklat, den er da geliefert hat?
Also natürlich ein Ablenkungsmanöver. Par excellence, was er da gemacht hat, um seine eigenen Fehler nicht zugeben zu müssen, macht das einfach so, dass er nichts sagt und dabei aber sehr viel sagt, was aber dann in Richtung der Organisation geht. Und Er hat natürlich inhaltlich schon recht und es ist ja auch etwas, damit trifft er auch den Nerv vieler Formel-1-Fans da draußen, die das sehr, sehr erschreckend finden, in welche Richtung sich das entwickelt hat, dass Formel-1-Fahrer nicht mehr wirklich ihre Meinung kundtun dürfen, dass alles sehr kontrolliert wirkt und durch die sehr sensible Reaktion auf viele Äußerungen dann auch schnell Strafen ausgesprochen werden, auch auf Lapidares, wie letztes Jahr in Singapur ja gesehen, seitdem ist er ja eh ein bisschen vorsichtiger in den Pressekonferenzen. Ja, und sein ständiger Kampf gegen die Stewards, Red Bull hat ja eh ein sehr eigenes Ungerechtigkeitsverständnis, muss es glaube ich richtig heißen. Sobald sie beeinflusst sind, ist es sofort das Schlimmste auf der Welt, aber wenn sie andere beeinflussen können, dann schreien sie mit am lautesten. Also ich sehe das so wie du, also man wird auch so ein bisschen mit der eigenen Medizin versorgt an diesem Wochenende und da muss man dann auch mal durch und muss man vielleicht auch ein bisschen cooler reagieren. Ich stimme ihm aber trotzdem in gewisser Weise zu, dass es schon so ist, dass eine gewisse Zensur, eine gewisse Restriktion vorherrscht, gerade in den Pressekonferenzen, dass viele Fahrer nicht mehr das Gefühl haben, wirklich das sagen zu können, was sie wirklich sagen wollen. Andererseits sind, glaube ich, die wenigsten mal abseits von Fernando Alonso und Max Verstappen, die das auch tun würden. Also die anderen sind ja alle auch relativ, ich möchte nicht sagen weichgespült, aber die neigen jetzt auch nicht zu diesen emotionalen Äußerungen. Ne? Die gehen das alles ein bisschen anders an, die sehen das auch ein bisschen anders und sind auch teilweise viel reflektierter, was eigene Fehler angeht. Bei all dem darf man aber nicht vergessen, was Max Verstappen sportlich geleistet hat an diesem Wochenende. Und das hat ihn schon wieder in eine andere Sphäre geschoben, meiner Meinung nach. Einer der besten Fahrer aller Zeiten. Wenn ich das lese in unseren Gruppen, ein Alien, ein Humanoid, eine Maschine. Also eigentlich alles nicht von dieser Welt. Ja? Und alles übermenschlich, so ein Stück weit auch, was er da rausholt aus dem Auto. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Und vielleicht ist es dann auch, wenn man versucht, das wieder so ein bisschen in eine Richtung zu bringen mit Weltmeistern der Vergangenheit. Wer hat schon Fehler zugegeben? Wer hat schon gerne gesagt, wenn er etwas falsch gemacht hat? Wer hat schon gerne die Chance ausgelassen, einen Kontrahenten so ein bisschen in die Scheiße zu reiten, wenn es möglich war? Die wenigsten Weltmeister haben das gemacht. Und da erinnert mich dann immer so ein bisschen an Lando Norris, der gesagt hat, ich möchte kein Arschloch sein, um Weltmeister zu werden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du musst ja kein fieser Drecksack sein, um Weltmeister zu werden. Aber ich glaube, so diese Weltmeisterader, die gewisse Fahrer haben, die hat übrigens ein Oscar Piastri, glaube ich, auch tatsächlich. Nur wir haben sie noch nicht gesehen. Aber es gibt sie hin und wieder dann doch, ne? Wenn er auch cheeky Remarks am Boxenfunk macht, um jemanden so ein bisschen anzuschwärzen und sowas. Da macht das aber alles sehr sympathisch und sehr so unter der Hand, sag ich mal. Und Verstappen ist da sehr plakativ. Und das ist, einerseits mögen das die Leute, andererseits hassen das die Leute. Und es gibt wenig dazwischen. Aber allein diese Pole-Runde, wie er dann das Rennen ja auch nochmal wieder auf seine Seite zieht, sag ich mal, im Rennverlauf, ja wieder sehr nah rankommt an Oscar Piastri auch, spricht ja auch dafür, dass er wahrscheinlich ohne diese Strafe, die er sich selber eingehandelt hat, die ich auch 100% unterschreibe, ich finde, es war richtig, dass man die Strafe gegeben hat in der Situation, weil er eben durchgezogen hat. Er hätte ihn auch sofort ziehen lassen können, aber natürlich machst du es nicht, weil das Risiko dann da ist, dass du auch noch andere ziehen lassen musst. Deswegen, klug gespielt, Max Verstappen. Insgesamt, aber ohne diese Sachen hätte er das Rennen gewonnen, vermutlich. Ne? Also das muss man halt auch festhalten. Also deswegen, er ist Gewinner und Verlierer, aber am Ende des Tages immer noch ein bisschen mehr Gewinner, der auch noch weiter wachsen muss, meiner Meinung nach, ein Stück weit.
Ja, definitiv. Wie gesagt, das ist ja das, was ich gerade sagte. Ne? Also in diesen Momenten würde ich mir persönlich wirklich ein bisschen mehr Souveränität wünschen und auch mal eben zu sagen, ja, er hatte mich einfach. Aber auch da nochmal sportlich und da möchte ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, Kevin. Und zwar haben wir im Discord am Samstag wieder mit einigen Leuten zusammen im Sprachchat, in unserem Watch-Together-Chat gesessen und die Qualifikation geguckt und die Begeisterung über diese Pole-Runde, die war wirklich Wahnsinn. Wir haben vorher noch geunkt, sehr zu meiner großen Freude hatte sich unser Hörer David aus Amerika zugeschaltet und hat vorher bei unserem obligatorischen Tipp Max Verstappen als für die Pole-Position getippt und wir haben ehrlicherweise alle ein bisschen geschmunzelt, weil wir dachten, auf keinen Fall. Und Max Verstappen hat es uns dann gezeigt und eben diese Wahnsinnsrunde dahin gefahren. Und ja, war wirklich von ihm sportlich, gerade was die Pace angeht, die er in der Quali und auch im Rennen hatte, abgesehen von dem Vorfall, wirklich toll. Und ich möchte die Situation auch nochmal ganz kurz nutzen, um euch auch für die nächste Qualifikation gern dann zu unserem Watch Together auf dem Discord einzuladen. Den Link haben wir, glaube ich, auch in den Shownotes. Das macht mir wirklich riesig Spaß, mit euch gemeinsam da zu quatschen über die Qualifikation, über das, was auf der Strecke passiert. Es wird nie langweilig und ich würde mich freuen, wenn ich da noch einige Leute begrüßen dürfte.
Vielleicht werde ich auch mal vorbeigucken.
Das wäre sehr schön.
Ja. Dann kommen wir zum dritten Gewinner an diesem Wochenende. Wir haben insgesamt 4 rausgesucht von 20 Fahrern. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Quote, muss man sagen. Also einige haben sehr auf sich aufmerksam machen können. Der dritte im Bunde, den wir uns an diesem Wochenende ausgesucht haben, ist Charles Leclerc. Denn er ist Dritter geworden. Er hat sich, ich muss gerade nochmal selber gucken, auf welchen Platz er sich qualifiziert hat, aber ich meine auf Platz 4. Ne? Ja, Platz 4 hinter George Russell. Ja. Sehr, sehr knapp. Ich finde, Charles Leclerc zeichnet in dieser Saison etwas aus, und zwar Konstanz. Konstanz auf einem Niveau, die mich total beeindruckt, weil auch da, der Ferrari ist bei weitem nicht das beste Auto im Feld. Der Ferrari ist vielleicht sogar an manchen Tagen nur das 4. Auto im Feld. Ja, er ist grundsätzlich schnell, aber es gibt super viel an diesem Auto, was nicht passt. Wir sehen es bei Lewis Hamilton, über den wir heute auch noch sprechen werden, aber ihr könnt euch sicherlich denken, dass das eher im nächsten Take der Fall sein wird. Naja, und Charles Leclerc holt eigentlich das Maximum oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als das Maximum aus dem Auto raus. Nun kann man kritisch sagen, ja, für Australien gilt das vielleicht nicht und auch in China gilt das vielleicht nicht. Da gab es ja dann noch die Doppeldisqualifikation für Ferrari. Aber ich finde, jetzt in den letzten beiden Rennen war es schon wieder so, dass und deswegen haben wir letzte Woche Ferrari auch so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir uns auch nicht immer wiederholen möchten. Und ich gesagt habe, ja, okay, Leclerc ist für mich Siegkandidat. Ja, ich habe das ja auch getippt hier, das ist es dann nicht geworden, logischerweise. Aber bei Leclerc habe ich aktuell das Gefühl, du kannst auf ihn setzen. Du kannst sicher sein, dass er wirklich alles extrahiert aus dem Auto, was man extrahieren kann, seine Leistung maximiert und das Auto maximiert. Und das hat er an diesem Wochenende auch wieder richtig gut gemacht, muss ich sagen. Er war da, als er da sein musste. Er hat sich aus dem Gröbsten rausgehalten, das Wichtigste umgesetzt. Der Pitstop mit 2,0 Sekunden war brutal von Ferrari, also ja, richtig, richtig stark. Ja, und hat das dann hinten raus auch gegen Lando Norris dann richtig gut gemacht, unter Druck die Nerven behalten. Wie schnell verlierst du bei sowas dann auch die Nerven? George Russell kann da ein Lied von singen, ja? Bei einer Hetzjagd in einem Stadtkurs nochmal kurz vor Schluss einen Fehler reinzuhauen. Also ich finde, Charles Leclerc muss sich überhaupt nichts vorwerfen an diesem Wochenende. Im Gegenteil, ich finde, der kann sich ein Fleißsternchen in sein Arbeitsheft eintragen und sagen, ja, also das grundsätzliche Selbstbewusstsein, was ich mit mir herumtrage, das ist gerechtfertigt. Leclerc, definitiv einer der Highlights an diesem Wochenende.
Ja, was mich vor allen Dingen bei Charles Leclerc beeindruckt, auch einfach die Situation, in die er diese Saison irgendwie geraten ist. Man hatte auf der einen Seite ja dann doch auch nach dem starken Endspurt von Ferrari die Hoffnung, dass Ferrari vielleicht wirklich von Anfang an siegfähig ist und um die WM kämpfen kann. Dann kommt ein Lewis Hamilton, der in den Medien als der absolute Halsbringer gefeiert wird und Charles Leclerc ein Stück weit auch um diese verdienten Lorbeeren gebracht hat, zumindest medial. Das heißt für ihn erstmal wirklich schlechte Punkte und er zeigt da keinerlei irgendwie negative Ausstrahlung. Es ist keine Kritik seiner Seite, auch momentan nicht an diesem Auto, was ja, wie du sagst, eben zeitweise einfach nur das Viertbeste ist. Er macht einen herausragenden Job im Rahmen der Möglichkeiten, die dieses Auto und das Team ihm aktuell bietet. Er hat das Podium eingefahren, hat, wie du sagst, Lando Norris noch hinter sich halten können. Und das zeigt einfach auch, glaube ich, diese tiefe Liebe, die er für diesen Rennstall, für Ferrari empfindet, dass er sich voll in den Dienst des Teams stellt, ohne da jetzt ein großes Fass aufzumachen. Ich glaube, er weiß auch drum. Und ich glaube, im Nachhinein, so ein bisschen rückblickend betrachtet, es tut ihm vielleicht auch ganz gut, dass dieser mediale Fokus momentan eben nicht auf ihm ist. Lewis Hamilton nimmt ihm da im Endeffekt eigentlich viel ab, weil Charles Leclerc auch so ein bisschen unterm Radar momentan die Ergebnisse rausfährt für Ferrari. Ja, Lewis Hamilton hat in China den Sprint gewonnen. Das muss man natürlich auch anerkennen. Aber eben auch das ganze Negative. Und wir haben die Berichterstattung gelesen jetzt auch nach dem Saudi-Arabien-Wochenende. Wir haben Lewis Hamilton auch persönlich gemeinsam bei den Verlierern eingeordnet. Lewis Hamilton ist momentan so ein bisschen der Regenschirm, der das alles auffangen muss. Und Charles Leclerc kann darunter frei fahren. Und man merkt so ein bisschen, finde ich auch, dass ihm das ganz gut tut, dass eben nicht dieses Brennglas, über das wir jetzt auch seit ein paar Wochen immer öfter sprechen, gerade nicht auf ihn gerichtet ist, sondern auf die andere Seite der Garage.
Ja, super guter Punkt, weil dieses Brennglas ja nicht nur auf Lewis Hamilton liegt, sondern auch auf Teamchef Fred Vasseur. Und Leclerc macht das, wofür er eingestellt ist, nämlich fahren. Ja, das Maximum rausholen und wirklich zu zeigen, was in ihm steckt. Und es ist umso bitterer, dass diese Disqualifikation in China natürlich so ihm auch nachhängt. Ja, weil die Punkte sind halt weg. Das ist ein Problem. Denn er selber ist jetzt in der Fahrerwertung aktuell nur auf Platz 5 mit 47 Punkten. Das sind bis zur ganz vorne sind es schon 52, ja, die ihm fehlen auf Oscar Piastri. Aber, und das ist so ein bisschen auch die Kernstärke von Charles Leclerc, ist, wenn jetzt der Ferrari noch zusammenkommen würde, ja, mit allem, was er braucht. Weil jetzt gerade, muss ich wirklich sagen, ist es vielleicht noch so ein bisschen, er hebt den Ferrari auf ein Level, auf dem das Auto eigentlich gar nicht ist. Wenn das Auto jetzt aber noch auf das Level kommt, auf dem Leclerc eh schon ist, und er macht dann noch mal den Schritt extra, dann sage ich dir, dann erleben wir noch den Grand Prix-Sieger Charles Leclerc in diesem Jahr auf jeden Fall. Weil in der Qualifikation ist er im Grunde über jeden Zweifel erhaben. Da ist er auch einer der stärksten Qualifier in der Formel 1. Seine Starts sind sehr, sehr gut geworden. Er lässt auch im Rennen nichts mehr anbrennen. Diese Kleinigkeiten, die ihn immer auch ins Hintertreffen gebracht haben in der Vergangenheit, die hat er nahezu komplett abgestellt. Also ich möchte jetzt nicht zu lobhudelig werden, weil ich auch wirklich große Sympathien für Charles Leclerc hege. Aber ich glaube, dass wenn jetzt bei Ferrari mal langsam aber sicher die Saison so wirklich losgeht und man endlich mal alles rausholt, was drin ist in diesem ganzen Paket und auch Lewis Hamilton sich ein bisschen fängt und dann auch, ja, vielleicht die Aufmerksamkeit mal wieder auf was Positives gerichtet wird bei Ferrari, nämlich durch Ergebnisse, durch konstante Ergebnisse, Podien, Siege, dann ist Charles Leclerc jemand, dem ich zutraue, da auch in der zweiten Saisonhälfte noch ein richtiges Wörtchen mitzureden. Vielleicht nicht um die WM, aber ich sag mal um Platz 2 oder 3 in der Fahrerwertung traue ich ihm definitiv zu.
Ja, also die Geschwindigkeit hat er ja auch. Und das sind die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Diese Fehler, die er gemacht hat in den vergangenen Jahren, die hat er nahezu komplett abgestellt. Er ist in den freien Trainings wesentlich souveräner geworden. Da hatten wir früher doch relativ häufig Abflüge von ihm. Er fährt im Rennen nahezu fehlerfrei. Und das gibt auch mir eigentlich so ein bisschen den Eindruck, dass Charles Leclerc auch ein potenzieller Sieger, Fahrer sowieso, aber auch ein potenzieller Weltmeister wäre. Was einfach sein Problem ist, dass Ferrari es jetzt seit seiner Ankunft dort noch nicht geschafft hat, ihm zu Saisonbeginn, und ich glaube, der Saisonbeginn, das haben ja auch die letzten Jahre gezeigt, auch die Weltmeisterschaft von Max Verstappen im letzten Jahr, die sind vielleicht mit das Wichtigste in der Saison, weil du da eben den Grundsatz legst, da auch mal eine Serie starten kannst, die vielleicht dann Ende des Jahres nicht mehr so zu halten ist, weil die anderen Teams dann eben stärker werden. Und es tut mir schon fast ein bisschen leid, dass Ferrari es eben nicht schafft, ihm dieses Auto hinzustellen. Denn ich glaube, mit Charles Leclerc und auch seiner Art, Rennen zu fahren, auch seiner Art, Duelle zu fahren, könnten wir wirklich auch im Kampf um die WM, wenn ich jetzt einfach mal dann noch Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen so ein bisschen dazu nehme, dann könnten wir wirklich einen tollen WM-Kampf haben mit wirklich wahnsinnigen Rennen, tollen Manövern, heißen Kämpfen. Ja, und das bleibt uns dann noch so ein bisschen verwehrt. Für ihn ist es dann zu wünschen eben, dass Ferrari es in dieser Saison noch zumindest hinbekommt, das versöhnlich abzuschließen, dass er dann noch einen Rennsieg fahren kann, dass man eben auch mal wieder positive Meldung hat und eine Flagge in Maranello wieder an die Eingangstür hängen kann. Aber der WM-Zug, und das ist zwar erst das fünfte Rennen, aber den WM-Zug, der wird schon sehr schwer, da noch einen Platz zu finden. Und ich glaube, es wird für Charles Leclerc eben wieder nur um Siege gehen, wieder nur um große Momente. Vielleicht dann mal wieder so ein Sieg in Monaco und einen Sieg in Monza. Das sind goldene Momente, die hat er gehabt, die will er sicher auch nochmal haben, aber dieser ganz große Schritt, Und da blicke ich auch so ein bisschen auf 2026. Ich weiß nicht, ob wir den noch sehen. Und man muss ganz klar sagen, es liegt nicht an Charles Leclerc aktuell.
Die schönste Musik, die dann spielt, ist natürlich die Schützenfestmusik, die sich monegassische Nationalhymne nennt, ja, wenn er dann mal gewinnt. Also Charles Leclerc, absoluten Gewinner und einen, den wir jetzt endlich mal nennen können, auch bei den Gewinnern. Endlich muss man sagen, für alle Fans von ihm, und wir wissen, wir haben einige Fans von ihm bei uns in der Community, bei uns unter den Hörenden dieses Podcasts, ist Carlos Sainz, der ehemalige Teamkollege von Charles Leclerc, der sich so schwer getan hat zum Saisonstart bei Williams, der... Ja, wir haben das ja auch schon so ein bisschen hier im Podcast anklingen lassen in den letzten Wochen. Vielleicht vom Mindset her auch da ankommen muss, dass er jetzt nicht mehr um Podien mitfährt, dass er jetzt nicht mehr um Grand Prix-Siege mitfährt, sondern ja, um die letzten Punkte vielleicht überhaupt und sich da erstmal zurechtfinden muss. Und an diesem Wochenende hat man, glaube ich, zum ersten Mal sagen können, ja, Carlos Sainz scheint angekommen zu sein bei Williams. Er hat seinen Teamkollegen Alex Albon schlagen können in der Qualifikation schon. Da hat er sich ja sensationell eigentlich auf Platz 6 qualifiziert, hat damit auch Fahrer wie Hamilton, Tsunoda, Norris hinter sich gelassen. Albon sowieso, der von Platz 11 gestartet ist. Und im Rennen dann genauso. Platz 8 für Carlos Sainz, Platz 9 für Alex Albon. Also grundsätzlich kann man Williams auch als Gewinner zählen an diesem Wochenende. Die sind ja wieder vorgeklettert auf Platz 5 in der Team-WM. Aber Carlos Sainz selber, ich glaube, und das hat man ihm auch angemerkt, finde ich, in den Interviews dann danach, er hat viel gelächelt, er wirkte super erleichtert und normalerweise sieht man ihn ja wirklich selten lächeln. Man sieht ihn immer sehr nachdenklich, man sieht ihn immer sehr selbstkritisch. Aber er war, glaube ich, einfach, er war erschöpft. Ja, es war ein anstrengendes Rennen für alle Fahrer. Es war heiß in Saudi-Arabien. Die Strecke verlangt dir alles ab. Aber diese Erleichterung in seinen Augen zu sehen, ne, ich kann es noch. Ich muss das alles eben auch in dem Sinne zusammenbringen, um dann ja alles aus dem Williams zu quetschen, was da rauszuquetschen ist. Und das hat er herausragend gemacht. Und ja, man kann einfach sagen, endlich ist der Smooth Operator bei Williams angekommen, den sich viele da gewünscht haben. Frage ist das jetzt nur ein Strohfeuer oder wird sich das die nächsten Wochen auch weiter zeigen, dass Sainz den Schritt gemacht hat, den es brauchte?
Es ist erstmal ein Rennenwochenende natürlich, aber ein wirklich sehr, sehr gutes von Carlos Sainz. Er hat eben das, was wir eigentlich alle erwartet haben und auch ich persönlich erwartet habe. Er hat Alex Albon in allen Disziplinen im Endeffekt geschlagen, hat es im Rennen famos gemacht, hat da das, ich glaube, das Bestmöglichste für Williams rausgeholt und hat eben diesen mentalen Pluspunkt mal eingesammelt. Und ich glaube, das macht viel aus, wenn dieser Knoten erstmal bricht. Und ich glaube, da war wirklich ein sehr, sehr großer Knoten bei Carlos Sainz in der Brust nach den ersten Rennen. Dann kann es bestimmt auch dazu führen, dass er jetzt wieder zu dieser alten Stärke kommt. Und viele haben ja jetzt auch gerade mit dem, was momentan bei Ferrari und Lewis Hamilton so ein bisschen los ist, auch schon gesagt. Also ein Carlos Sainz, der hat sich da vielleicht auch immer so ein bisschen zu wenig Lorbeeren eingeheimst für die Leistung, die er bringt. Und er hat es an diesem Wochenende im Williams gezeigt, dass er noch auf dem Konzert der Großen mitspielen kann, dass er eben gute Punkte holen kann, auch in einem vermeintlichen Mittelmaßauto. Und das sollte ihm eigentlich den Push geben, jetzt weiter anzugreifen und eben diesen Kampf erstmal gegen den eigenen Teamkollegen zu gewinnen und dann eben auch in der Konstrukteurs-WM, weil Williams steht momentan super da. Ja, wir haben erst Anfang der Saison, da kann im Entwicklungsrennen noch sehr, sehr viel passieren. Aber eben diesen Kampf mit dem Team anzunehmen, auch vom Kopf her dann eben sich darauf einzustellen, es geht jetzt nicht mehr um die Konstrukteurs-WM, es geht jetzt vielleicht auch nicht mehr um Siege, aber es geht darum, hier das Bestmögliche für ein, wie ich finde, tolles Traditionsteam rauszuholen. Und wenn er sich das wirklich dann auch einverleibt hat, dieses Mindset, und wenn er dann auch diese für sich die Sicherheit bekommt, in diesem Auto eben das anstellen zu können, was er ja eben in allen anderen Autos auch gezeigt hat. Ich glaube, dann können wir mit Carlos Sainz dann noch sehr viel Spaß haben.
Ich finde, Carlos Sainz ist auch so ein schönes Beispiel dieser Fahrer à la Norris, Hamilton, die sehr im Kopf arbeiten und die sehr mit sich selbst auch arbeiten, manchmal vielleicht so ein bisschen, obwohl Sainz da noch ein Stück weit anders ist. Sainz wälzt ja Sachen, die nicht funktionieren, gerne auch mal auf andere ab. Auch da seien es Fehler auf der Strecke oder hin und wieder hat er Ferrari auch mal kritisiert für das Auto. Das ist auch so ein bisschen sein Modus operandi. Aber was man jetzt, glaube ich, gemerkt hat oder was er auch gemerkt hat in den letzten Wochen, ist, dass es vielleicht genau darauf ankommt, sich jetzt darauf einzulassen. Er hat das ja auch vor der Saison schon anklingen lassen, dass er weiß, dass es nicht einfach wird, dass er weiß, dass er sich umstellen muss. Bislang konnte er das nicht so zeigen. Jetzt am Wochenende konnte er das mal zeigen. Du hast es angesprochen, im Kampf auch gegen seinen Teamkollegen Alex Albon, wo sich immer noch viele die Fragen stellen, ist Albon jetzt wirklich so gut oder ist Sainz jetzt einfach noch so schlecht? Und ich glaube, perspektivisch, wenn wir jetzt auch so ein bisschen auf die nächsten Rennen schauen, wir haben erst Miami und dann geht es nach Europa, das wird auch für Carlos Sainz eine ganz, ganz entscheidende Zeit sein, glaube ich. Gerade in diesem Teamduell gegen Alex Albon jetzt dauerhaft diese Ausrufezeichen zu setzen.
Europa ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt und ein Punkt, wo sich viel in dieser Richtung dann auch zeigen wird in den Teams. Und vor allen Dingen, was mir sofort aufgefallen ist, Alex Albon wirkte am Sonntag während des Rennens am Funk schon wieder sehr, sehr aufgebracht und sehr scharf gegenüber seinem Renningenieur, scharf gegenüber des Teams. Und ich glaube, dass Carlos Sainz da eben die Möglichkeit hat, ihn zu knacken, wenn er Alex Albon eben dieses Gefühl gibt, dieser Unsicherheit, das Gefühl der vielleicht auch Chancenlosigkeit, dann kann er ihn bekommen. Und ich glaube, das muss sein erstes Ziel sein, weil ich eben auch glaube, und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, Kevin, dass für Carlos Sainz im Kopf trotzdem bei vielleicht auch aller Fokussierung, die er jetzt dann vielleicht zu Williams kriegt, irgendwie nur eine Zwischenstation wieder hin zu einem Top-Team ist. Also für ihn auf jeden Fall.
Ja, hundertprozentig. Also das soll es auch sein. Das hat er auch keinen Hehl draus gemacht. Also schön wäre es natürlich, wenn er mit Williams wieder in die Sphären vorstoßen kann, die er jetzt kennengelernt hat. Der Geschmack des Sieges ist süß. Aber bei Williams ist es aktuell noch so ein bisschen bitter, ne? Weil da pflanzt man gerade die süßen Bäume und die Früchte sind noch nicht da, um dieses Bild ein bisschen weiter zu bemühen. Also ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der für Carlos Sainz auch noch ganz entscheidend ist. Und vielleicht auch noch mehr in der Gegenwart zu leben und noch mehr in der kurzfristigen Zukunft, mittelfristigen Zukunft, als schon darüber nachzudenken, wo er vielleicht hinwechseln kann, wenn es sich nochmal ergibt. Aber fürs Wochenende auf jeden Fall ein Sternchen. Und du hast gerade gesagt, scharf ist ein gutes Stichwort. Scharf waren auch die 90er. Ja, und wir kommen jetzt zu einem kleinen Programmhinweis in eigener Sache. Ich durfte beim Format Retro Battles die Trends der 90er mitwirken. Ein Format, was sich übrigens auch mit der Formel 1 beschäftigt hat, denn in den 90ern durch Michael Schumacher, Damon Hill und RTL haben wir ja wirklich hier einen großen Formel 1-Hype gehabt. Und in dieser Sendung hat die Produktionsfirma, die mich eingeladen hat, um ein paar Interviews aufzunehmen, weil ich ja diese Zeit dann auch noch mitbekommen habe, gerade so gegen Ende der 90er, Mitte Ende der 90er, wo meine Zeit auch begann, Formel-1-Fan zu sein und was das dann auch hier in meinem Haushalt durch meinen Papa, aber auch durch Freunde in der Schule und so weiter gemacht hat. Ich habe hier noch ein altes Federmäppchen, das seht ihr jetzt auf unserem YouTube-Kanal, aus meiner Grundschulzeit von Michael Schumacher, mit den Stiften von damals noch drin tatsächlich. Stifte, die heute nicht mehr hergestellt werden dürfen wahrscheinlich, aus Umweltgründen. Aber da durfte ich mitmachen und dieses Format gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek, also sucht nach Retro-Battles, die Trends der 90er, sind zwei Folgen, die gibt es auch am 1. Mai auf ZDF-Info, da könnt ihr auch reinschauen, lohnen sich beide, geht auch um Musik, geht um Tamagotchis, geht um Videospiele, Skateboards, Tony Hawk zum Beispiel, Tony Hawk's Pro Skater auf der PlayStation, geht auch um Wrestling, also es gibt das Battle Wrestling gegen Formel 1. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ist auf jeden Fall auch gut rübergebracht in dieser kleinen zweiteiligen Dokumentation. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut und vielleicht auch gerne euer Feedback so abgebt, was ihr so zu diesem Thema noch zu sagen habt, dann gerne in die Kommentare unter unsere Social Media Postings. Also schaut in der ZDF-Mediathek gerne mal rein. Zeigt mal den Leuten, dass unsere Community stark ist, die Quoten da hochzutreiben, ja? Damit wir noch mehr solcher spaßigen Sachen mitmachen dürfen. Mitmachen dürft ihr auch, und zwar zuzuhören, diesem Podcast, nach einer kurzen Pause. Denn dann sprechen wir über die Verlierer des großen Preises von Saudi-Arabien. Und ja, ein paar Namen haben wir schon genannt, kommen auch noch leider ein paar dazu. Welche das sind, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren mit dem Rückblick auf den großen Preis von Saudi-Arabien. Wie ihr es gewohnt seid, ein Blick auf Gewinner und Verlierer und später natürlich noch ein Blick auf unsere Kick-Tipp-Gruppen und das F1 Fantasy-Spiel, die aktuellen Zwischenstände, die werden wir uns ansehen und die Vorschau auf den großen Preis von Miami gibt es dann nächste Woche ist ja das Rennen, aber nächste Woche Montag dann hier bei uns. Also abonniert den Podcast, wo auch immer ihr den Podcast abonnieren könnt und haut dann auch auf die Glocke oder was auch immer für ein Benachrichtigungssymbol es dann bei euch gibt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wie gesagt, es kommt jede Woche Montag, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, hängt auch so ein bisschen ab davon, wann das Rennen ist, wann wir aufnehmen können, denn es ist ja voll berufstätig und deswegen versuchen wir da bestmöglich euch den Content zu geben, den ihr so gern habt und hoffentlich bleibt ihr uns auch in den nächsten Wochen, wenn es dann nach Europa geht, treu, da freuen wir uns nämlich sehr drauf. Nicht so schön ist es natürlich, über Verlierer zu sprechen und letzte Woche gab es ja, du hast es ja schon gesagt, zu Beginn des Podcasts heute, große Diskussionen darüber, ob es okay war, Lando Norris als Verlierer zu titulieren, letzte Woche in Bahrain. Und da muss man immer ja mit dem Begriff Verlierer ein bisschen vorsichtig sein. Das wissen wir natürlich auch, aber wir gehen davon aus, dass ihr die Transferleistung machen könnt, ja? Dass wir jetzt nicht irgendwie den Menschen als Verlierer abstempeln, sondern die Leistung, ja, und natürlich verliert man Boden, man verliert Positionen, man verliert auch einen Sieg, man verliert eine Pole Position, also es gibt im Sport, gibt es so viele Momente des Verlierens, ja, ich spiele Tennis, das ist ein Sport für Verlierer eigentlich, weil bei einem Tennisturnier, wo 100 Leute starten, werden 99 Leute verlieren, ja, bis es dann nur diesen einen Gewinner gibt und deswegen haben wir uns halt entschlossen, diesen Weg zu gehen, dass wir über Gewinner und Verlierer sprechen, die Verlierer aber nie irgendwie, um das mal so ein bisschen auch euch zu erklären, jetzt irgendwie abzustempeln, sondern einfach nur, um das Wochenende so ein Stück weit in eine Form zu gießen, um zu verstehen, wie entwickelt sich ein Fahrer auch über eine Saison, ja, und was macht er besser, was macht er schlechter. Und Lando Norris ist jetzt leider zum zweiten Mal in Folge damit dabei, weil man einfach festhalten muss, er hat zu viel falsch gemacht an diesem Wochenende. Es fing in der Qualifikation an, als er sein Auto in Kurve 4 ein bisschen zu weit auf den Curb geschoben hat und in Kurve 5 im Grunde genommen dann in die Wand geknallt ist. Ein bisschen deckungsgleich zu dem Unfall, den Mick Schumacher vor einigen Jahren in Saudi-Arabien hatte. Nicht an der gleichen Stelle, aber auch da zu sehr auf den Körb gekommen, dann die Kontrolle verloren. Er hat es dann meiner Meinung nach noch sehr gut gelöst, muss man sagen, weil er hat ja nicht losgelassen. Ich glaube, er wusste, was passiert und deswegen hat er versucht, das Auto so gut wie möglich in die Wand zu bringen, damit eben nicht zu viel kaputt geht. Trotzdem musste zum Sonntag einiges gewechselt werden. Also die Liste war sehr, sehr lang am McLaren von Lando Norris, was gewechselt werden musste. Ja, und dann war es im Rennen eigentlich grundsätzlich ja ein guter Recovery-Drive. Und auch das, finde ich, hat er einfach nicht gut gemacht, Dennis, die Situation mit Lewis Hamilton als, und das muss man einfach wissen, wenn du gegen so einen erfahrenen Mann wie Lewis Hamilton fährst, der ja sogar an derselben Stelle vor einigen Jahren mit Max Verstappen die Situation hatte, der DRS-Messpunkt, der DRS-Auslösepunkt, der Konterpunkt, dann zur Kurve 1 hin, Norris ist da zweimal drauf reingefallen, oder dreimal sogar, ich weiß es gar nicht, ob es zwei oder dreimal war, auf jeden Fall zu oft. Ja, zweimal ist einfach einmal zu oft. Ja, das darf dir nicht passieren. Und dann auf Anweisung quasi erst die andere Richtung einzuschlagen. Und dann hat er es halt geschafft. Boah, also das darf dir auch im WM-Kampf nicht passieren, weil das waren wichtige Minuten, die er da verschenkt hat, um das Podium zu holen. Also er hat nicht nur eine gute Startposition verloren an diesem Wochenende, er hat nicht nur ein Podium verloren an diesem Wochenende, er hat seine WM-Führung verloren an diesem Wochenende und das ist einfach in der Menge zu viel. Und seine Reaktion am Samstag nach seinem Unfall, einfach da gar nicht drüber zu sprechen und ja gut, dann kannst du auch nichts Falsches sagen, kannst du einerseits sagen, Fand ich auch ein bisschen komisch. Nicht? Also, nee, Lando Norris für mich an diesem Wochenende erneut der größte Verlierer in Saudi-Arabien.
Da muss ich mich dann anschließen. Also, wir haben in der Qualifikation im Q3 dann diesen Crash. Ja, auf einer Strecke wie Saudi-Arabien kann das passieren. Ich glaube, da ist keiner vor gefreit. Aber in dieser Situation und eben genau mit diesem Momentum, was er hatte, dieser Druck, unter dem er stand. Und es lief bis dahin ja eigentlich relativ gut. Er hatte Piastri in den freien Trainings eigentlich immer ganz gut im Griff. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, Lando Norris aktuell so diesen Ticken stärker auch in den ersten Sessions. Und dann hämmert er das Fahrzeug in die Wand, was natürlich eine absolute Vollkatastrophe für ihn in diesem Moment einfach war. Und im Rennen, ich habe gerade noch mal geschaut, am Ende ist er mit 1,092 Sekunden hinter Charles Leclerc im Ziel angekommen. Und ich würde jetzt mal sagen, diese zwei Runden, die er hinter Lewis Hamilton festhangen, das hätte diese Sekunde sein können. Ist natürlich immer ein hätte, wäre, wenn, und wir wissen auch nicht, ob das dann funktioniert hätte, aber diese zwei Runden haben ihm dann nicht gut getan. Und ich blicke gar nicht so weit zurück und sag mal, wir müssen da irgendwie auf 2021 gucken. Wir müssen einfach nur auf letzte Woche gucken, denn in Bahrain hat Lando Norris das auch schon über sich ergehen lassen müssen. Da hat er auch, ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, ich weiß gerade nicht, gegen wen es war, aber wo er in Turn 1 überholt, wo auch eben die Situation so oft ist, ich glaube, es war Charles Leclerc, oder? Und dann eben in der zweiten DRS-Zone wieder überholt wird. Die gleiche Situation. Und er macht es in Saudi-Arabien wieder. Und ich finde, das muss man schon relativ harsch kritisieren, bei auch aller, und da gehe ich auch nochmal auf die Kritik, die wir so ein bisschen auch kam. Das soll jetzt nicht heißen, dass Lando Norris irgendwie ein grottenschlechter Fahrer ist oder dass der gar nichts drauf hat oder so. Aber wir müssen nun mal, und das mache ich, weil er es auch eben dieses Jahr von sich aus gesagt hat, ich setze ihm den Maßstab an, Weltmeister werden zu wollen. Und dann musst du ihn mit einem Maßstab Max Verstappen, momentan Oscar Piastri, einfach nehmen. Und ich sage mal, den beiden wäre das meiner Meinung nach nicht passiert, dass die sich zweimal eben so abkochen lassen und so viel Zeit da verlieren, gerade wenn du überholen musst. Die Situation für ihn war denkbar ungünstig. Er ist von Platz 10 gestartet. Und man muss auch sagen, er hat einen sehr, sehr guten Recovery Drive an sich gemacht, hat Überholmanöver setzen können, hat aber eben dann in einem Moment, wo er vielleicht ein bisschen zu kopflos war, wieder viel verloren, weil er eben einen eigentlich Anfängerfehler macht und er macht ihn zweimal. Das fand ich viel schlimmer. Wenn du einmal du hast die Chance, ich glaube, Lewis Hamilton hat das auch so ein bisschen drauf ankommen lassen. Für mein Empfinden war er sehr langsam beides Mal in der Anbremszone. Aber Lando Norris ist beides Mal eben dran vorbeigestiefelt und hat sich dann wieder einfangen lassen. Das darf dir, wenn du Weltmeister werden willst, meiner Meinung nach nicht passieren. Von daher würde ich mich da auch hinstellen und sagen, so wie du es gerade erklärt hast, eben unter dieser Prämisse, gehört Lando Norris absolut zu den Verlierern des Wochenendes, weil er seine Führung in der WM verloren hat. Er hat auch wichtiges im Kopfduell gegen Oscar Piastri verloren. Und er hat auch wichtig verloren, eben wieder in diese alten Fehlermuster zu verfallen. Und ich glaube, das tut ihm nicht gut. Und ich bin sehr gespannt, ob und wie schnell er sich da rauskämpfen kann. Ich würde es ihm auch gönnen. Ich würde Lando Norris da super gerne in einem WM-Kampf sehen. Und super gerne dann auch lange vielleicht gegen Oscar Piastri, weil ich mir das wirklich für uns alle sehr spannend vorstelle. Aber das muss er jetzt langsam abstellen. Er hat letztes Jahr gegen Max Verstappen sehr oft die Ente gezeigt bekommen und jetzt auch gegen einen Lewis Hamilton, der natürlich immer noch mit dieser Klasse und auch dieses Köpfchen hat, eben einen in diese Situation reinzudrücken, aber eben mit einem wesentlich schlechteren Auto an diesem Wochenende, mit wesentlich schlechterer Pace. Und ich finde, da muss man Lando Norris dann an der Stelle auch die Kritik dafür dann zuspielen. Wie gesagt, rein sportlich, das ist nichts gegen den Menschen Lando Norris, aber das muss er beim nächsten Mal einfach besser machen. Und da muss er sein Köpfchen von Anfang an sofort im Fokus haben, zu wissen, wenn ich da jetzt überhole, bringt es mir am Ende null.
Ja, und wie gravierend die Situation auch am Samstag war, hat ja gezeigt, dass ihn Zac Brown direkt empfangen hat im Fahrerlager und ihn quasi begleitet hat, ob zum Medical Center oder nur zur Hospitality, das hat die Szene nicht gezeigt, aber er hat ja wirklich versucht, auf ihn einzureden mit einem Lachen, vielleicht so ein bisschen ihn zu beruhigen und zu sagen, ja, mein Gott, passiert, ne? Du willst ans Limit ran und dann gehst du mal übers Limit, und Norris hat das so ein bisschen mit versteinerter Miene wahrgenommen, hat ihn eigentlich reden lassen, bis er dann irgendwann mal gelächelt hat, ob über etwas, was er gesagt hat oder weil da jemand war, den er quasi gegrüßt hat und deswegen höflich gelächelt hat, das wissen wir auch nicht, aber die Situation spitzt sich natürlich zu, weil die Aufmerksamkeit immer mehr auch auf diesen Fehlern liegt. Das ist ja so ein bisschen das, was Charles Leclerc widerfahren ist vor einigen Jahren, wo wirklich alle immer auf die Fehler von Charles Leclerc geachtet haben. Ja, so ein bisschen natürlich Fluch und Segen, wenn du auf einmal im WM-Kampf bist. Ne? Einerseits wollen viele Leute, dass du emporsteigst und oben bleibst und das auch wirklich schaffst. Andere wollen dich aber fallen sehen und achten dann natürlich auch sehr viel mehr darauf. Und wiederum andere, da würde ich mich jetzt mit einschließen, da würde ich dich jetzt auch von dem, was ich gehört habe, einschließen. Wir setzen halt einen hohen Maßstab an und wir möchten das dann auch sehen, weil es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie dem Fahrer nicht wohlgesonnen sind oder ihm das nicht gönnen würden, aber wenn du nach ganz oben willst, dann musst du auch Leistungen von ganz oben zeigen. Du kriegst da nichts geschenkt und Lando Norris ist in der Position, in der diese Fehlerhäufung dafür sorgt, dass er wichtige Punkte verliert. Es sind jetzt 10 Punkte Abstand auf Oscar Piastri. Er spielt das ja runter. Ne? Wichtig ist ja, dass er nach 24 Rennen vorne steht. Aber ja, das sehe ich jetzt aktuell nicht so sehr. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Sorge bereitet, auch aus Sicht von Lando Norris, dass er aus diesem Strudel, der es aktuell ist, in dem er sich befindet, weil er ja auch immer darüber redet, dass es mit dem Auto nicht hundertprozentig funktioniert und das ändert sich ja auch nicht von einer Woche auf die andere. Deswegen kann man nur hoffen, dass er in Miami wieder vielleicht in bessere Form kommt und dann spätestens beim Europastart vielleicht auch wieder an Oscar Piastri vorbeiziehen kann aus Sicht von Lando Norris. Aber klar ist auch, jetzt hat er zum ersten Mal die WM-Führung verloren. Einerseits muss man jetzt schauen, wie schlägt sich Oscar Piastri als der Gejagte. Aber Lando Norris fällt auch wieder in die Rolle zurück des Jägers. Und letztes Jahr hat er auch gejagt, aber erfolglos. Und wenn du zweimal ohne Beute nach Hause kommst, kannst du die Familie auch nicht füttern.
Ja, sehr guter Vergleich. Was ich vor allen Dingen auch sehr spannend finde, da würde mich dann auch mal interessieren, ob du das so siehst wie ich. Wenn es dann mal zu dem, wir hatten es ja bis jetzt wirklich noch nicht so arg, wenn es dann zum Duell kommt, Oscar Piastri, Lando Norris, und wir nehmen jetzt mal die bisherige Saison als Maßstab, dann könnte es, glaube ich, schon passieren, dass er wie letztes Jahr gegen Max Verstappen auch gegen Oscar Piastri mit seiner Art und Weise, auch dieser Art eben in Duelle zu gehen, vielleicht scheitern wird und sich da dann auch noch die eine oder andere Backpfeife und dann ist es vielleicht letztendlich die eine zu viel für ihn abholt. Ich glaube, in die Gefahr läuft er gerade sehr und das sollte ihm meiner Meinung nach aktuell auch zu denken geben.
Ich hoffe, er hat sich das Duell in Kurve 1 zwischen Piastri und Verstappen genau angesehen. Weil was wir jetzt so ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben, ist, dass Piastri dieses Duell auch herausragend angegangen ist. Ja, also wir haben es ja gesagt, das ist ja der Verstappen-Move gewesen so ein bisschen, auch der Hamilton-Move, den Fahrer auf der Außenbahn so ein bisschen verhungern zu lassen. Aber andererseits, wer es hätte darauf ankommen lassen können, da sich zu berühren, wäre natürlich Verstappen gewesen ein Stück weit, weil Piastri ja nicht wirklich was falsch gemacht hat. Aber das Gleiche ist ja Norris auch gegen Verstappen genau in der gleichen Art und Weise widerfahren. Wir haben die Szenen ja auch genannt gerade. Und wir haben es auch im Monza letztes Jahr gesehen, ja, als es diese Situation in Kurve 2 gab.
In der zweiten Schikane. Also in der zweiten Schikane, ja.
Als sich Piastri da relativ kaltschnäuzig neben Lando Norris gesetzt hat und das ganze Ding durchgezogen hat. Und wenn es da schon knallt, dann glaube ich auch, kriegt eher Lando Norris den schwarzen Peter. Also es steht und fällt auch so ein bisschen damit, welche Qualität des Zusammenpralls erreicht wird. Und wer im Grunde genommen der ist, der ihn forciert, dass er kommt, da bin ich mir sicher. Also da bin ich mir wirklich also zu 99, man kann ja nie 100% sicher sein, aber zu 99,999% sicher, dass die beiden sich berühren werden auf der Strecke dieses Jahr. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, wer da ungeschorener davon kommt, weil Piastri ist klug. Piastri ist extrem klug und Norris ist manchmal ein bisschen zu plump und ist manchmal ein bisschen zu, was ist das richtige Wort? Auch in den Duellen gegen Verstappen vielleicht ein bisschen naiv an mancher Stelle und zu ungestüm und will dann unbedingt. Und ja, vielleicht ist der kalkulierte Ansatz von Piastri sogar der erfolgsversprechender ist, auch auf lange Sicht. Und ja, das werden wir alles sehen im Laufe der Saison. Aber ja, ich glaube, wenn es zu diesem Duell kommen wird, wird sich Norris warm anziehen müssen, weil der hat da mit Piastri den nächsten kalkulierten Killer neben sich sitzen, der nichts anbrennen lässt und im Zweifel schafft er es sogar, dass er ihn umbringt, aber der Schuldige immer noch Lando Norris ist.
Ja, und das ist das, wo ich sehe es wie du, ich glaube auch, dass dieser Crash, dieser Zusammenstoß oder ein Vorfall zwischen den beiden kommen wird. Momentan hat es sich eben noch nicht ergeben, da sie auf der Strecke noch nicht wirklich nebeneinander gefahren sind in einem Überholmanöver. Aber wenn ich das jetzt betrachte, auch schon im letzten Jahr, du hast gerade Monza angesprochen, das war für mich ein absoluter Indikator und für mich auch der erste wirkliche Fingerzeig, was wir mit Oscar Piastri da im Auto sitzen haben, nämlich einen sehr, sehr fokussierten, aber auch eiskalten Fahrer, der in jede Lücke reinsticht. Und ich glaube, an diesem Duell könnte Lando Norris ebenso wie er es bis jetzt, abgesehen, glaube ich, von Mexiko, da hat er sich ja gegen Max Verstappen doch relativ gut geschlagen, aber so wie letztes Jahr gegen Max Verstappen, wo Lando Norris, ich würde sagen leider, weil ich würde mir ein sehr offenes und gleichwertiges Duell wünschen, aber ich glaube, da könnte er brachial dran scheitern.
Brachial scheitert aktuell auch ein anderer, und zwar Lewis Hamilton. Ja, er hat zwar den Sprintsieg in China, aber das ist auch das einzige Highlight bislang in dieser Saison für ihn bei Ferrari. Es will nicht wirklich laufen, es will nicht wirklich zusammenpassen, es will nicht wirklich in die richtige Richtung gehen. Und alle fragen sich im Grunde nur, warum. Ferrari fragt sich, warum. Lewis Hamilton fragt sich, warum. Er hat vor dem Wochenende in Saudi-Arabien in seiner Medienrunde gesagt, dass er weiß, dass er sich wahrscheinlich mehr an den Fahrstil von Charles Leclerc anpassen muss. Ja, nun ist der Fahrstil von Charles Leclerc ein deutlich anderer, als der von Lewis Hamilton mal war. Und das bedeutet viel, viel Arbeit für den siebenfachen Champion, der jetzt was lernen muss, was gar nicht so in seiner Natur liegt, was etwas anders ist, was ja ihm viel abverlangt an mentaler Energie, aber auch an körperlicher Energie. Und das Ganze zusammenzubekommen für bessere Ergebnisse, wir sehen es, ist sehr, sehr schwer. Der Druck auf Ferrari wächst, weil natürlich die Aufmerksamkeit riesig war auf Lewis Hamilton im roten Renner. Fred Vasseur wird immer dünnhäutiger, wenn es um Lewis Hamilton geht. Findet ja, dass Journalisten zu polemisch sind, was Ferrari angeht. Immer das Negative suchen. Ich finde, viel Positives kannst du da einfach nicht rausholen. Also bei aller Liebe, bei allem Respekt, Lewis Hamilton wirkt ratlos, wirkt traurig, wirkt ja ein bisschen eingeschüchtert auch von der Situation, finde ich. Weil, also er ist bei weitem nicht der coole Dude, der er sonst immer ist. In Interviews auch versucht immer das Positive zu sehen. Er sieht nicht viel Positives. Nein, er sagt sogar, das wird für den Rest der Saison so bleiben. Das wird eine sehr schmerzhafte Erfahrung werden. Und da stellen sich viele die Frage, wird dann überhaupt noch nächstes Jahr Lewis Hamilton bei Ferrari sitzen? Oder wird er in den Sack hauen und sagen, auf den Kram habe ich jetzt auch keine Lust mehr, wenn es nicht für mich läuft? Oder ist es mir einfach zu viel und ich schaffe das nicht? Oder wenn wir das Emporsteigen des Phönix aus der Asche sehen und den Lewis Hamilton, der immer noch am Risen ist. Ja? Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation für Hamilton, aber auch an diesem Wochenende, wenn wir auf die reinen Ergebnisse gucken, Platz 7 im Rennen, Platz 7 in der Qualifikation, aber ohne wirkliche Leistungssteigerung, ohne wirkliche.
Und Platz 7 in der WM übrigens.
Platz 7 in der WM. Also alles nicht das, was man sich sicher vorgestellt hat, dass er um die WM fahren wird. Ja gut, muss ich wahrscheinlich am Ende einen Besen fressen, dass ich da ein bisschen zu mutig war. Aber sei es drum, die ersten 5 Rennen bis auf den Sprintsieg in China kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Und auch Saudi-Arabien ist kein Rennen oder Jeddah ist kein Ort, von dem Lewis Hamilton zurückreist und sagt, ja, da nehme ich die Postkarte mit und papp sie mir an den Kühlschrank, weil das so eine tolle Erinnerung ist.
Nee, ich glaube auch, dass er das Wochenende ganz, ganz schnell eher abhaken möchte. Und auch, ja, der bisherige Saisonverlauf, China war ja so ein Ding, wo ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, wo ich geglaubt habe, jetzt bricht das auf, jetzt wird Ferrari da sein, weil wir haben ja schon eigentlich nach den Testfahrten geglaubt, dass Ferrari irgendwas versteckt, dass da irgendwas da ist, weil diese Euphorie so groß war. Und es war ja alles so aufgeladen. Und ich persönlich habe dann auch geglaubt, dass Ferrari da wirklich sehr, sehr schnell auch auf Pace kommt. Dann hatten wir diesen Sprintsieg in China, wo es alles schon so aussah, als ob Lewis Hamilton jetzt du hast es gerade gesagt, der Phönix aus der Asche emporsteigt und der Phönix ist dann aber gar nicht wirklich aus dem Käfig gekommen, der hängt da immer noch fest und seitdem läuft es nicht so wirklich. Charles Leclerc bringt die wesentlich besseren Ergebnisse, wirkt auch wesentlich besser mit dem Auto im Einklang. Ja, Lewis Hamilton hat die Probleme. Jetzt widersprechen sich ja schon Lewis Hamilton und Fred Vasseur so ein bisschen. Fred Vasseur hat ja gesagt, das hat er nicht gesagt, dass das die ganze Saison so wird. Lewis Hamilton hat es aber gesagt. Und das wirkt alles nicht wirklich gut. Dann ist wieder die Frage, ja, jetzt haben wir ja, und wir sehen das ja auch so ein bisschen im Social Media, jetzt kommen so ein bisschen die Lewis Hamilton-Hater der letzten Jahre ja wieder aus den Löchern gekrochen und hauen mit dem schweren Vorschlaghammer drauf und freuen sich, ob der Situation, wie sie ist. Andere versuchen natürlich, ihn in Schutz zu nehmen. Ich glaube, es liegt irgendwo in der Mitte. Wir haben einerseits eben nicht den Ferrari-Wagen, den viele erwartet haben, den sicher Charles Leclerc und Lewis Hamilton auch gerne haben wollen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Wir haben einen Lewis Hamilton, der absolut aus seiner Komfortzone gegangen ist, aus eigener Entscheidung wohlgemerkt. Also er wollte ja diesen Neuanfang mit einem anderen Team. Und ich bin mir nicht sicher, ob Lewis Hamilton die ganze Tragweite nicht erst jetzt bewusst wird, was es heißt, eben dieses komplett andere, diese komplett andere Mentalität im Team. Es ist ja dieses italienische Team. Es ist sehr auf Emotionen, es ist sehr auf Tradition gemünzt, auf Emotionen und Tradition und das eben, ja, weniger eben dieses Fokussierte und Technische. Das ist zumindest das Gefühl, was man nach außen hin überträgt. Und wir haben es ja so ein bisschen, ich glaube in Australien beim ersten Rennwochenende war es gesehen, wo er schon eben diese einfache Geschichte mit diesem berühmten, berüchtigten K1-Knopf, wo man eben merkt, es ist jetzt was ganz, ganz Neues. Lewis Hamilton ist eigentlich bis auf die McLaren-Jahre Zeit seines Lebens in diesem Mercedes gefahren. Dieses Auto wurde sicher auch zu Teilen, nicht so extrem vielleicht wie bei Max Verstappen, aber zu Teilen um ihn rum gebaut, eben um ihn in seine Komfortzone zu bringen. Es war alles seit Jahren immer gleich. Er hat die Leute um sich gehabt, er hat diese Abläufe gehabt und das fehlt ihm jetzt. Und die zu bekommen in einem, und das meine ich mit allem Respekt, aber in einem Alter, wo du eben schon näher am Karriereende bist als an deiner Peak, ist sicher eine schwere Aufgabe. Ich traue Lewis Hamilton zu, dass er die im Laufe des Jahres noch lösen kann, absolut. Also ich glaube nicht, dass Lewis Hamilton krachend an Ferrari scheitern wird. Und man muss auch immerhin noch sagen, er fährt zumindest Punkte ein. Das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie, wie es jetzt zum Beispiel ein Liam Lawson war, dass er komplett abstinkt gegen den Teamkollegen. Aber es fehlt eben was. Dieser Zauber, den sich alle erhofft haben, dieser Glanz, den er ja auch mitgebracht hat, der fehlt, der hat schon so ein bisschen an Glanz verloren und es liegt jetzt an, mit harter Arbeit, mit viel Reinfuchsen, mit viel Fokussierung auf die wesentlichen Punkte, auch an Lewis Hamilton eben das zu finden, diese Zehntel zu Charles Leclerc und es liegt an Ferrari, diese Zehntel hin zu Red Bull und McLaren zu finden und da haben beide viel Arbeit vor sich, die aber, und das würde ich jetzt auch als abschließenden Punkt sagen, die glaube ich aber trotzdem machbar ist.
Ja, also auch da wieder, ich glaube, da muss man dem ganzen Projekt, das hat ja auch Ralf Schumacher gegenüber Formel1.de auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de im Stream am Sonntag gesagt, dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben. Wie viel Zeit das haben wird am Ende, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie sehr das auch an Fred Vasseurs Stuhl sägt, was da gerade passiert, da bin ich sehr gespannt drauf. Man kann froh sein, dass man mit Charles Leclerc einen hat, der im Grunde genommen die wichtige Punktearbeit macht, der auch für die Erfolgserlebnisse sorgt und natürlich Lewis Hamilton am Ende abschreiben darf sie den nie. Und der Tag kann kommen und wird vielleicht sogar kommen, wo der Knoten endgültig platzt und auf einmal sprudelt die Lebensfreude und sprudelt dieses Kindliche wieder aus Lewis Hamilton raus. Aber einstweilen, ja, schrillen so ein bisschen die Alarmglocken, ja, wenn es um Lewis Hamilton geht. Und die Sirenen sind ausgefahren bei einigen, um immer wieder gegen ihn zu schießen. Ob verdient oder nicht, das sei dahingestellt. Kommen wir zu Liam Lawson. Der ist auch einer der großen Verlierer aktuell. Und es gibt nicht wenige, die sich die Frage stellen, ob in der Sommerpause nicht vielleicht schon Schluss ist für den Neuseeländer, der zwei Rennen bei Red Bull hatte und jetzt das dritte Rennen bei den Racing Bulls hinter sich gebracht hat. Und das Einzige, was er sammelt, sind Strafpunkte auf seine Superlizenz. Es ist wieder ein bitteres Wochenende gewesen für ihn, weil sein Teamkollege Isa Katja auch so viel besser war als er. Zwar hat sich Liam Lawson in der Qualifikation vor Hadjar qualifiziert, Platz 12 zu Platz 14, aber im Rennen hat es Hadjar dann herausragend gut gemacht, ist auf Platz 10 gefahren und Liam Lawson, der hat noch eine 10-Sekunden-Strafe bekommen für das gleiche Vergehen wie Max Verstappen, leaving the track and gaining an advantage, aber Verstappen hat ja mildernde Umstände bekommen für den Zeitpunkt des Rennstarts, für die Situation, dass ein Zurückrunden oder ein Zurücklassen von Oscar Piastri wegen der Safety-Car-Phase, die schnell kam nach dem Unfall von Gasly und Tsunoda nicht möglich war. Lawson hat die 10 Sekunden bekommen, was eigentlich die Strafe ist, hat ihn dann zurückgespült auf Platz 12 hinter Fernando Alonso. Und bei den Racing Bulls bemüht man sich, Lawson stark zu reden, bemüht man sich, die Positivität von Lawson in den Vordergrund zu rücken, wie gut er sich macht, wie er mit dem Team arbeitet, wie er versucht, alles in die richtige Richtung zu bringen, aber zusammenbekommen tut das nicht. Ich glaube, die Frage, ob man den Falschen in den Red Bull gesetzt hat und ob man einen Fehler gemacht hat, Tsunoda und Lawson so früh zu tauschen, kann man mittlerweile deutlich mit ja, es war der Falsche im Red Bull und nein, man hat keinen Fehler gemacht, Tsunoda und Lawson zu tauschen. Aber die Frage ist, kann sich dieser Treibsand, in dem sich Liam Lawson gerade befindet, noch zum großen Problem für seine Formel-1-Karriere generell entwickeln, weil es scharren einige mit den Hufen im Hintergrund. Am Wochenende in Saudi-Arabien haben es Pepe Marti und Arvid Lindblad ganz gut gemacht. Das sind auch Namen, die wir hier ständig nennen, als die in Anführungsstrichen Next in Line, die vielleicht eine Chance bekommen könnten. Schaut man sich das bis zum Saisonende an oder hat man jetzt Geduld mit Liam Lawson, weil man ihn schon einmal abgesägt hat und man möchte ihn kein zweites Mal absägen? Oder aber schafft es Liam Lawson, den Turnaround hinzubekommen gegen seinen Teamkollegen Isaac Hadjar, der das Team aber auch immer mehr auf seine Seite bringt, muss man sagen, auch öffentlich einfach extrem gut wirkt, der Franzose. Und Lawson wirkt da so ein bisschen ratlos, ein bisschen unbeholfen manchmal auch in der Art und Weise, wie er solche Leistungen oder eben auch Nicht-Leistungen analysiert. Also undankbare Situation nach wie vor für Liam Lawson, aber auch nach Saudi-Arabien müssen wir festhalten, er verliert immer weiter am Boden im Teamkampf gegen Isaac Hadjar und im Kampf um seine Formel-1-Karriere.
Ja, vor allen Dingen verdient er sich, so hart muss man sein, aktuell nachträglich dann wirklich diese Kündigung, die er da bekommen hat bei Red Bull Racing. Er hat gegen Hadjar momentan nahezu gar keine Chance. Also gefühlt kann ich mich jetzt auch an keine Session erinnern, wo er wirklich mal besser aussah als er. Und vor allem, er läuft gerade eben in so eine Spirale, die wirklich nach abwärts nur zeigt und das, glaube ich, relativ schwer wird. Ich denke, man wird bei den Racing Bulls nicht wirklich die Not darin zwingend sehen, ihn zu ersetzen zum Sommer hin. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihm vielleicht auch um diesem ganzen Projekt und dieser ganzen Geschichte da das Gesicht zu wahren, ihn vielleicht wirklich bis Ende der Saison lässt. Weil du hast gerade zwei Namen genannt, die ja so ein bisschen vordringen. Ich glaube, die brauchen ihre Zeit noch. Und ich glaube, die sind gut darin beraten, die jetzt noch nicht reinzuziehen. Und dann wäre Liam Lawson vielleicht mit schlechteren Ergebnissen die bessere Option, als jetzt schon einen Junior zu verbrennen. Aber um auf Liam Lawson zurückzukommen, es kommt momentan wirklich nicht zustande. Ich war der festen Überzeugung, dass er diesen Racing Bull-Wechsel wirklich nutzen wird, um wieder auf sich aufmerksam zu machen, um das, was ich auch in ihm gesehen habe. Und soweit ich weiß, ja auch nicht alle, aber auch einige, weil ich habe ja, und das muss ich auch nochmal ganz klar wiederholen, vor der Saison gesagt, dass er das Red Bull Racing Cockpit absolut verdient und bin mit meiner Meinung da dann baden gegangen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich dieser schnelle Switch war zwischen ihm und Tsunoda, der ihm jetzt im Wege steht, oder ob sich jetzt dann wirklich zeigt, dass Liam Lawson, ähnlich wie man es einem Franco Colapinto nachsagt, einfach auf Dauer diese Konstanz nicht bringen kann. Denn die Ergebnisse sind momentan nicht wirklich gut. Liam Lawson ist einer von vier Fahrern, die noch keine Punkte gesammelt haben. Davon haben wir Gabriel Bortoleto, der ja im Sauber nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Wir haben Jack Doohan, von dem man auch weiß, dass er jetzt wahrscheinlich nicht der Schnellste unter der Sonne ist. Und da reiht er sich momentan dann doch auch ein. Und ich habe da momentan nicht viel Hoffnung, dass Liam Lawson das auf die Schnelle geregelt bekommt. Das wäre ihm zu wünschen, weil ich glaube, wenn er jetzt noch bei den Racing Bulls untergeht, dann kannst du seine Karriere wirklich mit einem Wischmopp aufwischen in den Mülleimer und dann ist damit auch fertig. Ne? Dann kann er vielleicht sagen, dazu, die Strafpunkte interessieren mich nicht, weil in der Indycar brauche ich die nicht. Aber für mehr ist da, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie was zu holen für ihn. Und ja, es sieht momentan alarmierend aus für ihn, würde ich sagen. Alarmierend für Liam Lawson und seine Formel-1-Zukunft.
Ja, also der muss dringend in die bessere Spur finden. Vielleicht hilft ihm Miami. Vielleicht hilft ihm diese Parkplatzstrecke vor dem Hard Rock Stadium ja ein bisschen, um mehr aus dem Auto herauszukitzeln, als für ihn aktuell drinsteckt. Das hofft natürlich auch Fernando Alonso. Damit kommen wir zum nächsten großen Verlierer des Wochenendes. Ja, der auf Platz 11 reingekommen ist, aber der zum vierten Mal erst in seiner Formel-1-Zeit in den ersten 5 Rennen keinen einzigen Punkt gesammelt hat. Also, das ist krass. Er liegt hinter Lance Stroll in der Fahrer-WM. Das lasse ich kurz wirken. Und er wirkt nicht wie einer, der bereit ist, den letzten Meter zu gehen, um da irgendwas zu ändern an der Situation. Er wirkt wie einer, der, wir haben das auch schon, glaube ich, hier mal im Podcast besprochen, gefühlt schon abgeschlossen hat mit diesem Projekt, auch wenn er in der Pressekonferenz am Donnerstag ja noch eifrig gesagt hat, ja, ich habe einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, ich werde dem Team auch, wenn ich nicht mehr fahre, verbunden sein, ich werde hier Aufgaben übernehmen. Ja, aber gleichzeitig sind seine Leistungen oder ja, auch hier vielleicht das Wort Nichtleistungen reinzuwerfen, alarmierend. Ja? Und eigentlich weiß man, dass bei Fernando Alonso mehr drin steckt, selbst wenn das Auto es nicht unbedingt hergibt. Aber entweder kriegt er es wirklich nicht hin, wie er ja immer wieder sagt, oder er will es nicht hinbekommen, wie er es ja auch schon öfter mal gemacht hat in der Vergangenheit. Aus welchen Gründen auch immer. Aber keinen Punkt nach 5 Saisonrennen zu haben, das ist schon krass, ja, als Fernando Alonso, der so viel mehr möchte eigentlich, der unbedingt nochmal Grand Prix gewinnen möchte, der natürlich auch nochmal seinen dritten Weltmeistertitel holen möchte. Ob das noch passieren wird, da habe ich natürlich große Zweifel. Also beides, ja. Also vor 2 Jahren stand er noch auf Podien und seitdem geht es eigentlich stetig bergab. Und Aston Martin findet einfach des Rätsels Lösung nicht. Auch aktuell noch nicht mit Adrian Newey, aber der konzentriert sich ja, das haben wir von Fernando Alonso gehört, zu 100% auf das Auto 2026. Da kann es natürlich auch helfen, dass du weiter hinten bist, vielleicht zur Mitte des Jahres auch, um noch mehr Windkanalzeit und CFD-Zeit zu haben. Aber für Alonso selber geht die Zeit natürlich flöten, ja, weil da sind andere, die sind jünger. Gut, du hast ja selber festgestellt, seit dem Wurmlochunfall von Barcelona ist der für immer 28. Aber irgendwann macht auch der 28-jährige Körper nicht mehr mit. Einige haben auch die Frage gestellt in unseren Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, ob jetzt vielleicht wirklich der Alterszenit komplett überschritten ist und es vielleicht auch daran ein Stück weit liegt. Ja, nun hast du natürlich eine ganz besondere Verbindung zu Fernando Alonso, Dennis. Und ich denke, jedes Mal, wenn wir ihn in die Verliererkategorie packen, tut es dir auch ein bisschen weh. Aber er ist auch so ein bisschen so ein Saisonverlierer, muss man sagen, bislang in diesen ersten 5 Rennen. Und in Saudi-Arabien ist es auch nicht wirklich signifikant nach vorne gegangen für ihn. Im Gegenteil, also man krebst weiter rum.
Also Fernando Alonso wirkt auf mich momentan ja zahnlos. Also dieser Löwe, der ja alles zerrissen hat in seiner Karriere, was sich ihm in den Weg gestellt hat, der wirkt einfach zahnlos. Und für mich in meinem Kopf gibt es aktuell so 2 Theorien, was das sein kann. Du hast eigentlich gerade auch so beide schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar das eine, dass er wirklich diese Ruhe hat und das Wissen, dass für 2026 da was ganz Großes passiert, was ich ehrlicherweise Stand jetzt noch nicht so wirklich sehe. Und das andere ist, dass er im Kopf mit diesem Projekt abgeschlossen hat, weil erinnern wir uns mal zurück. Ich erinnere mich natürlich noch sehr präsent an seine Alpine-Zeit, aber auch die McLaren-Zeit am Ende. Ich glaube, das fing ja so ein bisschen an mit den Renault-Motoren damals, wo es so leicht bergauf ging, als er dann Honda quasi los war. Diese Euphorie, dieser Kampfgeist, den er ja auch wirklich in Situationen hatte, wo es auswegslos schien, wo es auch nicht um Siege ging. Bei McLaren Renault, ich denke an, ich glaube, P5 war es damals im ersten Rennen in Australien. Now we can fight. Dieser Kampfgeist, den er immer ausgestrahlt hat und auch bei Alpine in den Jahren, du hattest immer das Gefühl, der treibt die alleine an. Und ich habe mich damals, als wir in Spa waren, da stand ja, war ja so ein Alpine-Stand, wo ein Auto aufgebaut war und 2, 3 Mechaniker dabei waren, mich mit einem Mechaniker unterhalten und der hat mir dann auch gesagt, also ein Fernando Alonso, der treibt das Team an. Es gab zum Beispiel da die Regelung, ich glaube, die gibt es auch heute noch, so dass immer jedes Update, was neu kommt, dann immer in der einen Woche oder das eine Update an den Fahrer geht, das andere an den immer abwechselnd. Und der hat mir gesagt, wenn Esteban Ocon, damals war ja Esteban Ocon sein Teamkollege, wenn Esteban dran war, das Update als erster zu bekommen, dann hat der jeden von uns rangenommen und hat gesagt, hör zu, ich will das auch schon. Und dann haben wir ihm das gebaut. Auch wenn es eigentlich nicht zu schaffen war, wir haben ihm das gebaut. Und dieser Kampfgeist, dieses Besondere, dieses Kämpferherz und dieser Hunger, der scheint ihm irgendwie momentan abhandengekommen zu sein, weil es ist ja auch still um Fernando Alonso. Mach die Formel-1.de-App auf, es ist nichts. Höchstens mal Fernando Alonso. Die Aussagen sind im Endeffekt nichtssagend. Die Pressekonferenzen sind für seine Verhältnisse wirklich extrem lässig und fast schon fromm. Und ich weiß nicht, kriegt er so viel Geld, dass er wirklich sagt dazu, ach, komm. Ne? Hat er mit dem Projekt abgeschlossen? Oder die dritte, aber für mich unwahrscheinlichste Option, Adrian Newey hat schon irgendwie was gefunden und hat ihm gesagt, hör zu, Fernando, ganz cool, nächstes Jahr kriegst du deine Rocket Jeep under the car und dann wirst du Weltmeister. Also, aber es ist erschreckend, erschreckend.
Ja, es ist erschreckend ist eigentlich das richtige Wort, weil im Endeffekt auch seine Antworten, diese Suffisanz ist im Grunde so eigentlich der erste Schritt zum ich schieße gegen das Team. Also wenn er anfängt, suffisant zu werden, ist es eigentlich schon so der Anfang vom Ende. Aber warten wir mal ab. Also er selber, wie gesagt, der Vertrag läuft. Er sagte ja auch, dass er den Teamkollegen Max Verstappen bekommt. Das ist eher unwahrscheinlich. Also mit einem sehr, sehr, sehr feisten Alonso-Grinsen. Spielt damit natürlich darauf an, dass Lance Stroll, solange Lawrence das Team gehört, auch dort weiterfahren wird. Vielleicht auch ein Punkt, warum er jetzt nicht top motiviert ist, weil er einfach einen Teamkollegen hat, der ja, man propagiert zwar nach außen, eine große Hilfe ist, weil er gutes Feedback gibt, aber wie sehr vertraut Fernando Alonso darauf, ob er wirklich so viel gutes Feedback gibt? Also ich glaube, man versteht sich auch nur so gut, weil Lance Stroll eh alles egal ist und das dann keine Konkurrenz für Alonso darstellt grundsätzlich. Das war ja mit anderen Teamkollegen in der Vergangenheit ganz anders, die sich ja dann auch so aufgebäumt haben und meinten, sie könnten den alten Löwen vom Hof jagen. Ja, Fernando Alonso, auf jeden Fall jemand, den wir in den nächsten Wochen noch beobachten werden, genauer. Vielleicht kriegen wir ja auch noch so einen besseren Eindruck, wie es weitergeht in seiner Formel-1-Karriere, ob weiter bei Aston Martin oder ja, vielleicht macht er doch noch was ganz anderes.
Ich habe es auch am Samstag nochmal in unserem Watch Together gesagt. Ich sehe es schon kommen, er wird nochmal bei Alpine landen. Wenn Max Verstappen wirklich den Move hin zu Aston Martin macht, dann glaube ich, dass Flavio Briatore im Haus und Hof öffnet, um nochmal diesen formidablen Abschluss seiner Karriere bei Alpine zu haben. Denn dieser Mercedes-Motor, das darf man nicht vergessen, ich glaube, der könnte Fernando Alonso reizen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Fernando und Honda, ob diese Partnerschaft, selbst wenn er bleiben wird, die ist extrem vorbelastet. Ne? Wir erinnern uns sowieso an die McLaren-Zeit. Auch es war der Honda-Motor, der ihm in Indianapolis beim 500er hochgegangen ist. Und ich glaube auch nicht, dass man bei Honda vergessen hat, wie einladend und freundlich Fernando Alonso damals zu den Kollegen war aus Japan.
Formidable. So, dann kommen wir noch zu einem, der jetzt beim formidablen Team aus Enstone fährt, nämlich Jack Doohan. Zum Abschluss, den hast du noch auf die Liste gepackt. Ja. Also, da hast du gesagt, den hättest du gerne noch drauf. Erzähl mal warum, weil eigentlich so für mich von außen, er hat nichts kaputt gemacht. Es war ja eigentlich ein ganz solides Wochenende. Gut, Pierre Gasly war wieder besser als er. Aber also es ist ja auch sehr still geworden um seine Zukunft. Es redet jetzt eigentlich kaum noch einer davon, dass Franco Colapinto da in Miami dann im Auto sitzen wird. Warum ist er für dich auf der Verliererseite an diesem Wochenende?
Für mich, weil ich finde, dieses Wochenende hat dann gezeigt, dass Jack Doohan, bei aller Sympathie, die ich für ihn habe, ich glaube, er kann einfach nicht mehr. Ihm fehlt doch einiges zu Pierre Gasly. Und auch im Rennen, man muss natürlich fragen, war es jetzt so sinnig, ihn in der Safety-Car-Phase schon reinzuholen und das restliche Rennen auf harte Reifen zu schicken. Aber auch da hat er so ziemlich alle Kontrahenten an sich vorbeiziehen lassen müssen. Und ich glaube einfach, dass dieses Wochenende gezeigt hat, da ist jemand, ein super sympathischer junger Mann, aber ich glaube, zu mehr reicht es auch nicht. Und für mich war das eher so ein Fingerzeig. Es geht nicht um Crashes. Crashes passieren, die werden dann aufgebäumt. Da hat man dann schön was drüber zu reden und kann sagen, ja, genau deshalb. Aber ich finde, genau diese Leistung, die er jetzt gebracht hat, nämlich an einem fehlerfreien Wochenende, wo alles beisammen war. Das Auto, hat Pierre Gasly gezeigt, war in der Lage, Q3 zu fahren. Ist jetzt für Pierre Gasly an sich blöd ausgegangen, die Geschichte. Aber es hat eben genau gezeigt, dass Jack Doohan das aus dem Auto vielleicht niemals rausholen kann. Und deshalb habe ich ihn dann nochmal in die Verlierer mit eingeordnet.
Okay. Dann hätten wir gerne euer Feedback noch. Wen habt ihr auf eurer Gewinner- und Verliererseite nach dem großen Preis von Saudi-Arabien? Schreibt uns eure Meinung gerne unter unsere Social-Media-Kanäle. Alle Links dazu in den Shownotes. Ebenso natürlich die Links zu unseren privaten Kanälen. Also da könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Und ja, dann werden wir zum Abschluss dieser Ausgabe wie immer auf unser Kick-Tipp-Spiel und unser F1-Fantasy-Spiel schauen. Aber erstmal auf das Ergebnis unserer podcast-eigenen Tippwertung. 2,5 zu 1 Punkt für dich, Dennis, an diesem Wochenende. Also, ui. Du hast den Abstand oder Oscar Piastri gesagt hat. 8 zu 5,5 steht es. Also hast jetzt schon einen guten Vorsprung. Es wird schwer für mich aufzuholen.
Bin ich aus dem DRS-Fenster raus.
Ja, langsam bist du raus. Aber bei Kicktipp dafür nicht, denn darfst du vergessen, das Rennen zu tippen.
Ja, ich bin so blöd.
Ja, da bist du mit 10 Punkten abgerutscht auf Platz 148. Also da siehst du mal, was das für einen Effekt hat. Ja, wenn du da einmal nicht tippst, da bist du direkt weg vom Fenster. Ja. Ich habe aber auch nur 44 Punkte gemacht. Und damit bin ich jetzt auf Platz 60 in der ersten Tippgruppe. Aber weit weg von den Töpfen, die für die Sieger sein würden für unser Tippspiel am Ende der Saison. Wir gratulieren aber erstmal zum Tagessieg, 3 Userinnen und Usern. Einmal haben wir Monke Sniff in Gruppe 1 mit 98 Punkten, dann Toddy 86 mit 106 Punkten in Gruppe 2 und Alex SQ0 mit 88 Punkten in Gruppe 3. Herzliche Gratulation. In der Gesamtwertung führt Homecreek 1 aus Gruppe 2 mit 366 Punkten vor Pfupfer jetzt mit 347 Punkten aus Gruppe 1 und Matissimo mit 326 Gruppen ebenfalls, 326 Punkten ebenfalls aus Gruppe 1. Bei F1 Fantasy gratulieren wir zum Tagessieg Nadine 403, das Team von Holger, und Racing Jenny, das Team von Martin, wo ich mir jetzt glatt vergessen habe, die Punkte aufzuschreiben. Aber die beiden haben auf jeden Fall gewonnen. Herzliche Gratulation. Und in der Gesamtwertung haben wir auch ein neues Ergebnis. Und zwar führt jetzt Paul mit dem Team Ewige Nummer 1 mit 1104 Punkten vor Flo und dem Team Rennfahrer Biballe mit 1100 Punkten und mit 1099 Punkten. Also nur ein Punkt dahinter auf Platz 3. Holger mit seinem Team Nadine 403. Also es bleibt spannend und wir werden nächste Woche, wenn wir über den großen Preis von Miami sprechen werden, wieder ein Rennen zu guten Uhrzeiten, zumindest wenn man noch arbeiten muss, alles im Vorausblick haben. Wir werden uns die Strecke nochmal ein bisschen genauer angucken und haben vielleicht auch die eine oder andere News. Also mal gucken, was diese Woche noch rund um die Formel 1 passiert und dann sprechen wir darüber nächste Woche Montag, tippen natürlich dann auch für euch. Und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Aber erstmal, Dennis, bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über den großen Preis von Saudi-Arabien zu sprechen. Ein gutes Rennwochenende, wie ich finde. Ein gutes Rennen, was wir gesehen haben. Die Strecke spektakulär. Und dann bin ich mal sehr gespannt darauf, was das Kontrastprogramm in Miami uns nächste Woche bieten kann, weil das ist dann wieder was ganz, ganz anderes.
Ja, das könnte wieder schmalere Kost werden. Aber erstmal, der Dank geht natürlich zurück, Kevin, wie immer. War es mir eine Freude. Ich wünsche dir und natürlich allen Hörerinnen und Hörern eine traumhaft schöne Woche.
Macht's gut, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.